Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Rechts neben sitzt die Alterustel.
Polenuss!
Ich weiß nicht, kannst du Bauchrednern?
Nein. Ich glaube, aber Andreas Fröhlich auch nicht.
Nee. Ich kann auch nicht Bauchrednern, leider.
Ich kann es nur versuchen an sich. Außer
nee. Nein.
Nein, okay.
Nein, funktioniert nicht.
Nee, lassen wir es lieber.
Wir starten ganz direkt rein, wie ihr merkt.
Ganz leger hier.
Aber ich habe mir ohne Scheiß, heute saß ich da und habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich in die Folge einsteigen, und ich konnte nicht anders als so einzusteigen. Und Timus hat nichts mit dir zu tun, hätte Anna rechts neben mir gesessen, hätte ich das gleiche gesagt.
Naja, dein rechter Platz ist frei, du wünschst dir den Bauchredner herbei. Frei. Das stimmt. Oh Gott.
Es wird schon wieder ganz wild. Ja,
nein, hier geht es heute nicht um Kindergarten, sondern um eine neue Drei-Fragezeichen-Folge.
Es gibt auch Drei-Fragezeichen-Folgen, wo Kindergärten drin vorkommen.
Das stimmt, aber nicht in dieser hier.
Nee, es geht nicht um Kindergärten, es geht um Tiger. Also zumindest
indirekt. Im weitesten Sinne. Autofahrende Tiger.
Und Polizisten und Bauchredner und Inspektor Kotter.
Und Gollum.
Und Morten.
Und Morten und überraschenderweise auch im Justus, Peter und Bob.
Boah.
Ach.
Kommt auch vor, ich weiß, ist ganz verrückt.
Und im Buch sogar Mr. Gilbert.
Nein,
oh, doch.
Der wurde nur erwähnt im Hörspiel.
Ja, ich weiß, aber im Buch hat er sogar so eine schöne kleine Rolle.
Und Asmodi.
Stimmt.
Boah, das war schön.
Das synchron.
Ich habe mir da auch in dem Moment gedacht, ist Asmodi nicht eigentlich sogar Verbrecher gewesen?
Ja, natürlich, der kam doch auch in den Knast.
Ja, aber warum fragt er dann Asmodi, ob er ihm das beibringen kann?
Vielleicht.
Oder hat er nur indirekt an Asmodi gedacht?
Ich glaube. Aber vielleicht haben wir auch einfach so eine Relationship war wie Eugenie und Justus.
War nicht sogar Asmodi in Dunkler Taipan wieder der Verbrecher?
Ja, das da wieder auf. Aber hieß der echt Johnny Boy?
Wer, Asmodi?
Ja, weil hier steht im Buch wortwörtlich, jetzt Zitat, am Ende fiel mir Johnny Boy alias Hugo Asmodi wieder ein.
Johnny Boy?
Also habe ich noch nie gehört, diesen Namen, deswegen, das steht hier halt so drin auf Seite 1.
Wir haben doch, vor allem, ich habe doch jetzt vor ein paar Wochen noch die neue Version von der Singenden Schlange gehört.
Wo ich festgestellt habe, dass ich die auch im Planetarium gehört habe, ja.
Und nein, ich würde behaupten, da kam kein Johnny Boy drin vor.
Johnny Boy.
Das hört sich an wie, nein.
Eieiei. Na gut, dann war das hier vielleicht einfach nur eine Erfindung des Autors. Das war Marco Sonnleitner. Okay.
Gut.
Ja, Timo hat nichts gehört, das ist nicht so schlimm. Ich hab, ja, egal.
Egal. War vielleicht besser so.
Ja.
Oh Gott. Okay, die beiden liegen hier gerade auf dem Hinterkopf und lachen sich da gefühlt die Seele aus dem Hals. Deswegen die Frage, wollen wir in diese Story einsteigen oder wollt ihr euch erstmal noch ein bisschen hier kaputt lachen?
Es geht um Nacht der Tiger, wollte ich mal kurz erwähnen.
Richtig,
Folge 159.
Ja, und
wollen wir starten?
Ja, habe ich doch gerade gemacht.
Keine Werbung für Gollum im Herr der Ringe. Wird direkt am Anfang mal ein bisschen eingespielt. Finde ich lustig. Finde ich sehr lustig. Auch eine sehr gute Bob-Stelle, finde ich.
Ja.
Aber generell ist es ja auch Bob, der Gollum spricht.
Mhm, eben.
Also
deswegen.
Andreas passt Fröhlich, dann ja. Aber
vielleicht war es Werbung. Wann ist die Folge rausgekommen und wann sind die Filme rausgekommen? Das finde ich
jetzt. Du guckst, wann die Folge rauskommt, ich gucke, wann das.
Ja, ja. Also das Buch 2011, also die Folge dann eigentlich 2011 oder 12.
Ja, der Ringe kam.
2000er, oder?
Nee, 2001.
Ja, eben, 2000er dann.
2001 kam der erste raus, glaube ich. Nee, das passt nicht.
Im Nachhinein noch. Einfach Leute, guckt Herr der Ringe.
Ja, haben wir schon.
Also, nein, Schatz.
Das ist jetzt peinlich, weil ich ich bin super krass drin im Herr der Ringe-Universum, aber. das darf ich eigentlich nicht sagen, sonst kriege ich Hate von den Herr der Ringe-Bubbles, weil
warum?
Die mehr drin sind als ich. Aber.
Für dich persönlich bist du da ganz krass drin.
Wie war das denn im Hobbit?
Wie war das denn?
Ich kann da nicht mitreden.
Im Hobbit gibt es aber, glaube ich,
Gollum nur ganz kurz vor.
Ist das da auch schon Fröhlich gewesen? Weil der kam ja noch früher raus, der Hobbit-Film.
Versteht er.
Moment, der Gollum-Film.
Ach so. gerade, das ist irgendwie so, so eine Vor...
Der Hobbit-Film, meine ich.
Nee, nee, das geht direkt 1:1 los wie im Hörspiel.
Wobei ich natürlich sagen muss, dass das im Buch natürlich bei Weitem nicht so gut rüberkommt wie in einem Hörspiel.
Geht auch nicht. Das Hörspiel ist auch besser als das Buch. Tatsächlich. Es gibt selten, aber in dem Fall ist das so.
Hast du, als du das Buch gelesen hast, dir das vorgestellt beim Lesen, wie jemand...
Ich hatte ja das Hörspiel vor einem Buch gehört, deswegen habe ich mir direkt Bobs
aber
Stimme...
Aber auch beim ersten Mal?
Ja, ja.
Achso, also nicht jetzt, okay.
Nee, das war direkt Bobs Stimme dann.
Die Hobbit-Filmtrilogie wurde, sag mir mein Google gerade, zwischen 2012 und 2014 veröffentlicht. Da kamen dann drei Hobbit-Filme raus. Okay,
aber ja. Aber Gollum kommt quasi mehr oder weniger auch da drin vor, ne? Also im Buch oder war das jetzt nur Hörspiel?
Nee, das war nur Hörspiel.
Oh.
Das war jetzt wirklich eine Besonderheit.
Da haben wir aber was rausgefunden.
Oh ja.
Das klingt ja wie Gollum. Ja, dann ist das vielleicht wirklich einfach Filmwerbung gewesen. Meinst du?
Oder einfach Andreas Fröhlich-Werbung.
Das war einfach improvisiert und dann dachte er, es ist jetzt lustig, wenn ich das so mache.
Haha, lustig, Leute, da kommt demnächst noch ein Film raus. Mit Gollum. Den spreche ich übrigens.
Ich mach da mal was zu.
Finde ich gut. Ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen.
Aber wer, wenn nicht Andreas Fröhlich ist, kann Bauchrednern, oder?
Ja.
Ja, das stimmt.
Also ich finde, das war richtig gut gespielt. Wie Bob da Bauchrednert und... Es wird ja am Anfang, geht das total random los, wenn man denkt, warum zur Hölle geht es jetzt ums Bauchrednern?
Ich dachte erst, es ist wieder wie bei Meister des Todes so eine Filmaufführung oder Theateraufführung, wo die wieder in einer Rolle drin stecken.
Naja, Theateraufführung ja schon.
Ja, ja, aber
darum geht's ja,
anders
wenn das
als
Bob
gedacht.
Als Bauchredner im Stadttheater von Rocky Beach auftritt.
Jetzt bist du dran, Kleiner.
Boah, nee.
Timo, lass es bitte. Es, ist,
ja, ja,
es endet nicht gut.
Führt zu nichts Guten mehr.
Die Folge fängt auch generell, also es geht auch ulkig weiter direkt danach. Also Justus irgendwie ist da so ein bisschen am Klugreden wieder.
Stimmt, weil er direkt erstmal erklärt, wie mit Bauchrednern zustande
kommt.
Das Zitat, das lese ich mir jetzt vor, das ist wirklich gut. Das ist im Hörspiel ja auch 1:1.
Und Peter so.
Timo zitiert jetzt das ganze Buch im Hörspiel,
nee.
Das solltest du vielleicht auch nicht tun.
Moment. Redet mal kurz weiter, das dauert hier noch. Nee, da hier.
Hau raus.
Weißt du, was der Arzt nach deiner Geburt zu deiner Mutter gesagt hat? Nein, weiß ich nicht. Gratuliere, Mrs. Jonas. Sie haben soeben ein 8-Pfund schweres Lexikon
auch
zur Welt gebracht.
Das war mir auch
ja. Das war 1:1. Das war echt ein geniales Zitat.
Da können wir doch mal direkt drüber diskutieren, wer von den dreien denn jetzt der lustigste ist. Weil das war ja nämlich auch eine Diskussion beim Bobcast, um nochmal wieder zum x-ten Mal auf den Bobcast zu sprechen zu kommen. Und da haben wir danach nochmal drüber diskutiert.
Ich finde... Ich glaube, ich hatte da schon den Tag, dass Peter zwar irgendwie unterm Radar fliegt, aber sehr lustig sein
ja,
kann.
Das hast
und
du gesagt.
Ich finde, das hat sich hier auch hart bewiesen.
Ich fand es so geil. Ich fand es so lustig. Und ich habe, seitdem wir darüber geredet haben, in jeder Folge, die ich gehört habe, darauf geachtet. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch Peter am lustigsten.
Ja, finde ich auch. Aber Justus hat halt auch so ein paar Folgen oder Szenen, wo der auch wirklich lustig ist. Weil man da irgendwelchen wütenden Erwachsenen immer dann ins Wort fällt und da ganz nüchtern wissenschaftliche Zusammenhänge erklärt.
Justus ist halt so richtiger...
Der ist halt ein Klugscheißer einfach.
Ja, aber der, von seinen Witzen her ist der halt auch wirklich so ganz trocken.
Ja,
der ist richtig trocken.
Der ist so ein britischer, irgendwie so ein britischer Humor.
Ich mag halt immer noch dieses eine Zitat von Peter mit ihr. Hast du schon mal was von Perücken gehört? Nee, ist mir neu. Ich finde das viel zu gut.
Wobei natürlich, ich finde, das geilste Zitat ist immer noch Recherchen. Habe ich jetzt wieder, ich weiß nicht, welche
Folge. Wir haben wieder
Folge,
unsere drei Lieblingszitate einmal durchzitiert.
Das,
das war wieder nötig.
Das beste Zitat ist von Peter und von Justus kopiert. Na, alles senkrecht, gimme five, Bobby, was geht ab?
Das war auch gut.
Das war schon echt gut.
Wir starten genauso ulkig in unsere Podcast-Folge, wie die Folge von den drei Fragezeichen anfängt.
Das von 9 Minuten Aufnahme haben wir 5 gelacht.
Uiuiui. Ui, ui.
Das ist eine gute Bilanz. Lachen ist gesund.
Ja, du hast ja nicht gelacht.
Ja, kommt noch.
Ich bin wieder Einspielerbeauftragte. Ich finde den Einspieler, der direkt am Anfang kommt, so seltsam. Von der Zirkus-Einspieler irgendwie.
Ja, ich kenne den sogar.
Ich kenne den sogar.
Der ist aus den 70ern. Weil man,
das war doch deine Zeit,
nein. Nein, nein. Von meinem Vater, der hatte Kassetten früher.
Cool.
Und da war auch der zu...
War ein Zirkus dein Vater?
Nein, das war nicht Onkel Titus. Nee, da gab es irgendwie so einen.
Der einzigartige Gabo.
So ein, irgend so eine Zauberer-Kassette, da kam diese Musik als Intro.
Tio so, ah, Moment mal.
Zauberer-Dingsbums und seine 7 schwarzen Katzen. Ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung. Schwarze, der ist das ständig.
Schwarze Katze, der erinnert mich aber irgendwas.
Ja, ja, aber es waren 7.
Ja, gut, in wie viel waren es in der schwarzen Katze, die geklaut wurden? 5?
Ja, kommt hin, 5, 6. Ja. Also es waren die 7 schwarzen Katzen, ja, den 7 schwarzen Hügeln. Nee, keine Ahnung. das führt zu weit. Das war auf jeden Fall ein sehr komischer
Ein Hörspiel aus den 70ern halt, ne?
Ja.
Gut, machen wir weiter. Ich glaube, das endet dann ja aber auch irgendwie so abrupt, wie es begonnen hat, ohne dass es irgendwie aufgeklärt wurde, warum man jetzt mit Bauchrednern starten muss. Mhm. Und ja, Justus wird nachts aus dem Schlaf gerissen.
Von Mathilda, von? Die Angst vor Einbrechern auf dem Hof hat.
Was ich verstehen kann, wenn ich mir aber bedenke, dass sie dann auch direkt die Polizei gerufen haben, verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Also, gut, sie meint, sie weiß, dass Justus Detektiv ist, vielleicht weckt sie ihn deswegen so dringend. Hm. Aber es wurde ja auch nichts geklaut. Also es wurde nichts geklaut.
Also wussten die ja nicht, keine Ahnung.
Naja, aber sie waren sich eigentlich relativ sicher, dass auf dem Schrottplatz ja, nichts geklaut wurde.
Und die Szene ist aber auch einfach relativ schnell so vorbei und hat da auch irgendwie, also ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich da mitgenommen haben soll aus der Szene.
Im Buch ist was Entscheidendes, was im Hörspiel nicht umgesetzt wurde, nämlich, dass da so ein komisches Rauschen noch im Hintergrund ist.
Rauschen?
Das kann
was
ich
soll das denn, was soll das denn dann?
Das sage ich nicht, weil das wäre Spoiler, aber es ist sehr wichtig für später. Um zu wissen, wo die Täter herkommen, aus welchem Milieu. Dieses Rauschen. Ich sag nur so Funkgeräten, Walkie-Talkie-mäßig.
Ach lol.
Das ist halt eigentlich schon auch eine gute Spur, damit der Leser oder Hörer miträtseln kann. Das wird leider im Hörspiel gar nicht umgesetzt.
Ja, da war es so random auch am Anfang.
Ja, ja.
Zumal halt nichts geklaut wurde. Dann sind die am nächsten Tag, treffen sich die Jungs in ihrer Zentrale und gucken dann, und dann, ohne zu wissen, dass da irgendwas anders war, haben sie das Gefühl, dass da was passiert ist. Und auch das finde ich irgendwie random. Also das ist, wenn ich jetzt hier sitzen würde, hier ist nichts verändert, aber denke, hier war doch jemand drin.
Fotografisches Gedächtnis von Justus.
Und Peter reimt, wo wir wieder bei der lustigen Seite von Peter wären. Irgendjemand sagt von den dreien so, Fragen, Fragen über Fragen. Und Peter sagt nur, liegen leider schwer im Magen. Und
Fragen,
ich finde es viel zu lustig.
Fragen, nichts als Fragen. Liegen leider schwer im Magen.
Wobei man natürlich sagen muss, das ist nicht für Peters Fachgebiet. Ich sag nur.
Ja. Lyrikstudent.
Wollte gerade sagen, wenn einer sich mit Lyrik auskennt, dann ist es Peter.
Aber Peter hat im Buch generell irgendwas Falsches geraucht, weil er macht. Also im Beispiel ist ja, dass Bob immer Bauchredner hat. Im Buch macht aber Peter jetzt Bob immer nach, um das selbst zu lernen. Das heißt, wenn Justus fragt, Bob, du kannst wieder normal reden, dann war das im Buch aber Peter. Das ist halt total dumm eigentlich, weil das ist halt gar nicht lustig.
Das ist aber komisch.
Deswegen ist das Hörspiel auch besser als das Buch, muss man leider sagen. Weil im Buch ist halt Peter irgendwie so ein bisschen eitel und will halt auch jetzt Bauchredner, weil Justus da irgendwie so fasziniert von ist. Und er versucht es halt, aber er kriegt es halt nicht hin. Und Bob ist halt stumm wie immer passiv im Hintergrund, der macht halt nichts.
Ey, komm, jetzt stellst du Bob aber schlechter da, als er ist.
Ja, aber im Buch
gerade
ist
für euch beiden finde ich das überraschend.
Ja, aber ist doch so.
Also
ist halt
von
wirklich
dir, Anna macht ja nichts, aber.
Nein.
Anna würde Bob niemals ein negatives Licht darstellen.
Ich würde Bob niemals so verraten, deswegen darf ich auch das Bob-Fragezeichen sein.
Ihr hättet gerade sehen müssen, wie die beiden sich angeguckt, wie Anna Timo anguckt hat. Also, es ist durchaus möglich, dass wir in der nächsten Folge Timo ersetzen werden, weil Timo nicht mehr machen möchte, weil Timo jetzt gekränkt ist.
Ich bin wie Peter, ich bin ein bisschen gekränkt und versuche jetzt auch Bauch zu reden.
Bitte nicht, so. Timo, lass es. Sonst tauschen wir dich aus, weil der Podcast nicht mehr qualitativ gut genug ist.
Ja gut, also sie sind auf jeden Fall in der Zentrale und alle haben das Gefühl, irgendwas ist anders und konkret merken sie es an einem sehr spezifischen Punkt, nämlich einem 3 cm roten Haar neben der Tastatur.
Fällt mir auch sofort auf, wenn ich in mein Zimmer komme. Das ist vollkommen logisch.
Das glüht ja förmlich vor roter Farbe. Das sieht man ja direkt von draußen schon.
Das muss von Anna kommen.
Mhm. 3 cm passt auch gut. Aber ich habe mir die Haare länger jetzt schon nicht mehr getönt. Das
kommt vielleicht von der Perücke von Dave Walling. Das Perückenzitat.
Nee,
das ist noch übrig geblieben.
Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe die jetzt schon, also als ich die das erste Mal nochmal halt für den Podcast jetzt gehört habe, war ich so, oh, ist es die? Kam es daher?
Ist
aber
es
nein.
Die oder das oder der oder wo?
Als Einladung, es geht hier um die Folge Roter Rächer, falls ihr die nochmal reinhören wollt, wenn ihr nicht mehr wisst, wovon wir hier überhaupt
vielleicht
rumreden.
Vielleicht besprechen wir dich auch nächste Woche Mittwoch. Nein. Soweit wissen wir noch nicht. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Den Zufallsgenerator schmeißen wir erst am Ende der Folge an.
Es wird spannend, also bleibt dran.
Hört bis zum Ende. Und dann denken sie, vielleicht war der ja am Computer.
Und
weil
Peter
das
hat gar keine Ahnung von PCs.
Was ist ein Administrator? Was macht der? Der darf doch eigentlich alles machen.
Das war dieser typische Peter, der außer amerikanischem Wissen einfach nichts hat.
Aber der ist auch gefühlt immer bei Marco Sonnleitner so strohdumm. Das ist immer, wenn man was erklären will, ist Peter strohdumm wie ein 3-jähriges Kind und kapiert gar nichts. Das ist halt auch schon ein bisschen frech, weil Peter ist jetzt nicht so dumm. Da muss ich jetzt mal mein Fragezeichen hier verteidigen.
Das ist vollkommen fair. Peter ist auch ein bisschen underrated manchmal.
Peter hat vielleicht zu viele
Ziegelsteine im Film.
Ja, der hat zu viele Ziegelsteine auf den Kopf bekommen in seinem Leben vielleicht schon. Also Bob ja auch, aber Bob hat es irgendwie besser
Bob
verkraftet.
Bob hat keine Ziegelsteine auf dem Kopf bekommen.
Der hat nur
Bob
Fäuste
hat
bekommen.
Fäuste abbekommen. Bob hat den ein oder anderen Haschimitenfürsten schon mitgenommen.
Aber Peter ist nicht dumm. Peter ist ein bisschen weiß ich, trödelig in der Birne. Ja, aber
ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Dumm. Peter ist einfach eine Schnarchnase.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall macht dann Bob den Computer an und erst denkt er auch, nö, ist auch alles in Ordnung. Und plötzlich erscheint wie von Geisterhand eine Datei.
Und der Cursor bewegt sich. Alle gucken sich den an. Ich stelle mir das sehr lustig vor, wie die drei zu dritt vor diesem Laptop, nee, PC, Entschuldigung. Ja,
kein Laptop.
Der Computer.
Also, das ist zu modern, das gibt's noch nicht.
So viel Geld haben die nicht.
Das gibt es seit 50 Jahren in drei Fahrzeugen-Hörspielen.
Ich stelle mir vor, wie die drei so um diesen PC rumsitzen, in so einem Halbkreis und alle gucken wie so eine Katze, die so einen Laserpunkt hinterherfolgt, diesen Cursor zu und sind so, hä? Was macht der Cursor? Naja.
Ja, Peter hat ja noch nie einen Cursor gesehen, wahrscheinlich. Der ist in einer ganz neuen Welt jetzt.
Müssen wir erstmal erklären, was ein Cursor ist.
Auf jeden Fall klickt der Cursor dann diese Datei nicht direkt an. Auch spannend. Der Cursor gibt den erst noch Zeit, einmal alles zu sichern. Falls es ja ein Virus ist, gibt der Cursor ihm noch Zeit, das zu sichern. Als wüsste der andere, die sichern jetzt erst noch ihre Festplatte. Damit auf keinen Fall der Virus, der es ja nicht ist, aber damit der Virus nicht kommt. Und dann, als es gesichert war, weiß der mit dem Cursor, jetzt kann ich es anklicken. Und es erscheint, weil wir ja noch nichts Lyrisches hatten, ein Gedicht, Rätsel, weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall wieder was Lyrisches, kann man durchaus sagen.
Ja. Ich finde das viel zu gut, wie die ganzen Auftraggeber und oder Bösewichte sich ja auch immer extra für die drei Fragezeichen richtig Mühe geben mit der Verschlüsselung von ihren Dingen. Ich liebe es.
Wir müssen darüber später noch diskutieren, weil okay. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber... Ich habe da sehr viele große Fragezeichen bei diesen Gedichten etc.
Nicht nur echt? Du. Die hier auch im Buch ist das so, die sitzen da 3 Stunden beim ersten Gedicht dran, machen da alle Verschlüsselungsmethoden.
Ja, die ja auch im...
Ja, ja. Aber das ist halt im Buch nochmal extremer, weil die halt dann jetzt ganz überall Chaos ausbricht, weil die halt alles da auf Zettel schreiben, die überall auf dem Boden rumfliegen und die kommen halt nicht auf die Lösung. Obwohl die jetzt auch nicht so schwer war, dass man die da 4, 5
viel
Stunden...
Viel zu einfach.
Ja, und die sitzen da 4 Stunden dran und machen alles kaputt gefühlt. In der Zentrale.
Lösung war eigentlich nur, sie sollen in die Zeitung gucken.
Ja.
Kann man sagen. Und einen bestimmten Artikel lesen. Und da ging es um eine Autodiebstahlserie, die dazu führt, dass dann in diesem Rätsel, oder ist es schon das zweite Rätsel? Das ist das erste Rätsel, ne?
Das erste Rätsel ist Zeitung. Das zweite ist Orange Street.
Genau. Das zweite Rätsel ist dann, die sollen heraus, sollen Mercy. Quasi. sollen dann quasi den Mercedes.
Im Buch aber auch.
Mercy.
Ja, aber das ist total dumm, weil im Buch ist das viel logischer. Da sagt Justus auf Spanisch, heißt Gnade ja Merced. Und Merced und Mercedes ist ja viel näher als Mercy und Mercedes.
Naja, wobei, also geht beides. Es ist beides nicht so wahnsinnig nah dran, aber beides auch nicht komplett weg.
Aber so Mercy, ich weiß, Merced ist halt schon, da fehlen nur 2 Buchstaben. Mercy ist halt komplett alles anders.
Also man muss ja fairerweise auch sagen, wenn man nachher weiß, wer der Gedichteschreiber ist, und darauf wollte ich ja gleich immer nochmal hinaus, jetzt... Seid nicht zu kritisch mit ihm. Ich finde, er hat es gut gemacht, wenn man bedenkt.
Ja, das stimmt, was sein Job ist. Das
darüber diskutieren wir später noch. Ich will nämlich da eine Theorie zu aufstellen.
Okay.
Peter ist aus dem albernen Mut auch noch nicht ganz raus, weil als er dann gefragt wird, ob er was rausgefunden hat, er so, no, sir. Ich finde das viel zu lustig wieder.
Es war, aber das war halt auch irgendwie so ein guter Vibe die ganze Folge über. Was mir wirklich gut gefallen hat, dann ging es natürlich darum, dass sie lösen wollen. Ganz schnell den Fall lösen wollen, fahren die Orange Street. Bob hat in der Zeit schon mal recherchiert, welche denn überhaupt, also welche Autos, welche Häuser überhaupt in Frage kommen.
Wo kriegt man das eigentlich her, diese Info?
Vielleicht haben die Google Street View und da steht manchmal ein Auto vorne vor.
Anna, das ist
zu modern.
Zu modern für das Buch und erst recht zu modern, also das ist ein Jahr, wo das Buch rauskam.
2011.
Und also viel zu modern für 3 Fragezeichen. Die leben
Fall.
Doch jetzt immer noch hinterm Mond.
Ja, die leben noch in den 90ern gefühlt, technologisch.
Sind in Adressbüchern Automarken von den Bewohnenden der Adressen hinterlegt.
In Kalifornien vielleicht. Das
in Kalifornien ist alles anders.
Das Land der 1000 Möglichkeiten.
Rocky Beach ist auch eigentlich, wird immer als Kleinstadt bezeichnet. So viele Orte, wie aber immer neu eingeführt werden in jedem Hörspiel, muss Rocky Beach auch größer als Los Angeles sein mittlerweile.
Hat locker gefühlt auch 50.000 Einwohner.
Das ist ja immer noch eine kleine Stadt, 50.000 Einwohner.
Ja, aber ich meine, dafür, dass da immer angeblich jeder jeden kennt, das ist ja eher so eine Dorfgemeinschaft wie aus dem Schwarzwald gefühlt.
Das wiederum glaube ich nicht.
Nee, wird ja in den Büchern meistens gesagt, da verbreitet sich ja sowas schnell, weil jeder jeden kennt. So Gerüchte sind da ganz schnell überall.
Ja, ja, Gerüchte. Gibt's ständig bei den 3 Fragezeichen.
Aber dann gibt es halt da irgendwie Kinos,
wenn Bob
Opern.
Wieder eine neue hat, was?
Ja, nee, aber in Rocky Beach gibt es da mehrere Kinos, mehrere Opernsäle.
Opa Kalifia.
Ja, oh Gott. Oder auch, zum, was weiß ich, irgendwelche Einkaufszentren, Busbahnhöfe, alles.
einen alten Freizeitpark, einen alten Zoo.
Das stimmt. Ein Zoo, warum auch immer.
Dann noch nichts, was es nicht
Stadtteile, gibt. Ganz Seven Pines, auch nochmal ein ganzes Dorf, aber gehört auch zu Rocky Beach.
Da wohnt Cotter sogar, ne, in Seven Pines.
Das stimmt, oder irgendwo an der Grenze da.
Ja. Der ja auch noch eine entscheidende Rolle in diesem Fall spielt. Ja, das kann man durchaus schon mal vorwegnehmen.
Und seine Katze. Kann man auch vorwegnehmen.
Und seine Schwester.
Und die Schwester.
Also eigentlich jeder, von, mit dem Cotter irgendwie näher zu tun hat. Naja. Abends geht es dann darum, eben das herauszufinden. Und sie kriegen das eigentlich ziemlich direkt mit, dass die zwei Menschen mit Tigermaske diesen Wagen klauen. Und dann machen sie ja so eine Verfolgungsjagd mäßig.
Und was haben sie aber, als sie die beiden mit den Masken sehen, selber auf?
Das war meine Lieblingsszene im Buch.
Mathildas alte Wollstrumpfhose. Und ich finde es so gut.
Es war halt wirklich sehr lustig.
Also dieses Zitat, oh bitte nicht.
Das war zu den Bob. Socken, glaube ich.
Ja, aber du
Peter fragte irgendwie aus seinen alten Socken und Bob so, oh bitte nicht.
Ich soll die ganze Zeit mit einer Strumpfhose von Tante Mathilda rumlaufen? Na und?
Ich fand es halt auch generell zu lustig, dass die sich selber wie Verbrecher verkleiden.
Ja, also, ja, ja. Das macht auch gar keinen schon. Sinn, warum eigentlich? Also ja,
weil
versteckt
die Gesichter
waren sie
weiß
doch eh.
Sind. Weil die dann irgendwie Angst haben, dass sie im Laternenlicht da weiß wie eine Sonne rumscheinen, keine Ahnung.
Aber dann fahren sie mit normalen Gesichtern neben die Verbrecher und wollen rumpöbeln, denn sie wollen ja so die Gesichter sehen, aber das haben dann die beiden Verbrecher...
Ja, so doof sind die auch nicht.
...gerochen und sind dann beschleunigt und weggefahren.
Mit dem Auto von Bob ist das jetzt auch nichts, was da rumfährt, so ein VW-Käfer. Das ist ja schon sehr selten.
Und sie leaken ihren Handycode. Finde ich lustig. Sie legen ihren Entsperr-Handycode.
Ich glaube, das passiert aber häufiger und es ist öfters mal der andere Code, ein anderer Code. Weil ich habe irgendwo mal eine Folge gehört, da ging es um Justus-Handycode, da hat Peter Justus gefragt und Justus sagt, Bobs Geburtsdatum nur andersrum. Dann sagt er, wieso Bobs Geburtsdatum? Ja, das kann ich mir am besten merken. Oder kann ich mir, das ist bei Justus ja jetzt ein Quatsch, aber so im Sinne von, das ist irgendwie, kann man, ist halt einfach, aber andersrum, damit es nicht zu einfach ist. Und das habe ich nämlich auch schon mal irgendwo gehört.
Also in der Folge war es 1832, habe ich mir sogar mitgeschrieben, ich weiß gar nicht
was. 1832, ganz schnell.
Aber was auch immer das heißt. Irgendwann mal das Handy sehen wirst von Bob war es, ne?
Bobs dann
Handy.
Weiß ich schon mal, was ich als erstes ausprobiere.
Dann kannst du es entsperren und kannst alles machen. Kannst sehen, welche Mädels er gerade schreibt.
Oha, wer Brenda ist zum Beispiel.
Wer Brenda ist, die also Profilbilder haben und du denkst, Alter, auf wen steht Bob denn so? Naja.
Und jetzt waren sie halt erst in der Orange Street und verfolgen die, wollen ein bisschen rumpöbeln, da das Foto von denen erhaschen. Und fahren jetzt irgendwo durch die Pineapple Road. Finde ich schon auch irgendwie gut.
Vollkommen normal.
Hat ja auch die Polizei sofort den abgekauft, als Peter angerufen hat.
Mhm. Einfach als die Folge geschrieben wurde, stand da einfach so ein riesiger Früchtekorb mitten auf dem Tisch. Und ich glaube, da wurde sich einfach die Inspiration für sämtliche Straßennamen hergeholt aus diesem Früchtekorb.
Ich glaube, es gibt doch einfach mehr Straßen in Rocky Beach, als es geben kann.
Ja.
Weil jeder Auto seine eigenen Straßennamen hat. Ja. Also ich glaube, das Einzige, was irgendwie klar ist, ist halt, wo der Schrottplatz liegt. Das ist bei allen Autoren gleich.
Ja, ja. Aber, das war's aber der Rest ist halt immer funktional.
Naja, auf jeden Fall, dadurch, dass sie von der Polizei dann so hart abgewimmelt wurden, geht es dann am nächsten Tag ins Büro von Inspektor Cotter. Und der hat unfassbar gute Laune gehabt, kann man sagen. Die gute Laune der Detektive wurde da relativ schroff abgewiesen. Und da wir letzte Folge schon drüber gesprochen haben, dass die drei Detektive doch mal Ferien machen sollen, Anna, das ratet Inspektor Cotter ihnen auch sehr eindringlich.
Ja. Sie sollen doch bitte gerne jetzt sofort hier das Präsidium verlassen und ihr mit den Kindereien ihr in Ruhe lassen und ihn auch bitte arbeiten lassen. Ich glaube, das erste Mal, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich die Folge zum ersten Mal gehört habe und ich war, glaube ich, wirklich erschrocken.
Also Cotter ist ja oft genervt, aber das...
Das war jetzt mal echt ein Ausbruch.
Ja.
Aber das muss auch, also war schon gut von ihm.
Ja, ja. So eine Konfrontation ist schon
geschickt. Es war auch richtig, es ist gut eingefädelt, wie er das macht, finde ich. Weil ich war wirklich das erste Mal, wo ich diese Folge gehört habe, ich kann mich an nicht viel erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich da saß und mir so dachte, was geht nu ab? Nee, war schon, ist gut geschrieben.
Liegt ja nur daran, dass da halt noch bestimmte andere Sachen im Raum
standen.
Ja,
aber soweit sind wir, das lösen wir alles am Ende mit so einem riesigen Tusch auf.
Im Buch wurde noch da eine Schippe draufgesetzt, weil Inspektor Kershaw auch da war. Dieser Erzfan von den drei Fragezeichen. Der taucht gefühlt in jedem dritten Buch auf. Das ist immer diese Vertretung von Cotter.
Ist das der im Pol... Geist,
ja, 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 Schrott, genau, abwimmelt. Das ist immer der, der die hasst. Und der war am fand am Getränkeautomaten statt im Buch und nicht im Besprechungszimmer. Und da standen halt auch andere Kollegen und halt auch Kershaw, und der hat sich richtig gefreut. Der hat da richtig boshaft gegrinst, als Cotta die so abgefaltet hat.
Frechheit. Naja, auf jeden Fall gibt es dann weitere Rätsel in der Zentrale. Also, wenn man mal bedenkt, dass sie ja zwischendurch auch über Rätsel geantwortet haben, was ich auch sehr, sehr charmant fand.
Die
haben wir
leider nie rausgefunden, auch nicht im Buch. Hätte ich mal gern gelesen, was Justus da so schreibt.
Also, wenn schon, kam die garantiert von Peter.
Ja.
Also, wirklich, du musst Peters lyrische Qualität auch dann wertschätzen. Und das würde Justus auch tun.
Ja, okay.
Bestimmt. Auf jeden Fall kamen dann weitere Rätsel, die dazu führten, dass plötzlich alle Mitarbeiter des Präsidiums erwähnt werden, was darauf schließen lässt, dass eventuell die Polizei eine Rolle spielt innerhalb der Täter. Also man davon ausgehen kann, irgendeiner der Polizisten oder mehrere Polizisten könnten als Täter ja,
ich sag nur, wirken. Schwarzer Stiere, Trippelschritt.
Und es wurden sehr, sehr viele Anspielungen gemacht. Ich muss natürlich sagen, Humphrey Bogart und Inspektor Cotta, das war die beste Anspielung.
Daher wäre ich auch nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Das war schon echt weit her.
Es wird zwar in jedem zweiten Hörspiel erwähnt, wenn sie bei Inspektor Cotta sind, dass da fett das Poster von Humphrey Bogart hängt.
Aber trotzdem. Dieser Gedankengang.
Fand ich sehr gut.
Das war echt gut.
Sie sollen dann die Polizisten beschatten. Wie drei Fragezeichen Menschen beschatten, wissen wir. Sie brechen bei allen in die Wohnung ein.
Spontane Einbruchserie
und
starten.
Der erste Einbruch, den tätigen sie in der Grape Street.
Tja, es ist alles an Obst da gewesen.
Fruchtige Stadt.
Eine fruchtige Stadt, ist eigentlich eine steinige Stadt.
Eine Fruity City.
Oh Gott.
Mann.
Man merkt, es geht steil bergab hier mit unserem qualitativen Inhalt.
Naja, und in der Grape Street sind sie jetzt in der Wohnung von Forrester, der ja auch zu den Verdächtigen zählt. Und der hat halt einfach eine rothaarige Freundin.
Verdächtig.
Ja.
Ist das hier sogar Frank Forrester? Ist das sogar ein FF?
Ja, kann sein.
Guck mal, das ist so wie ein JJ, ein Justus Jonas.
Oder Jason Jackson.
Aber von dem glauben sie am Anfang nicht, dass er mit drin verwickelt ist, sondern dass er die Hints streut. Und
genau, weil das rote Haar
genau.
In der Zentrale gefunden wurde.
Und da haben sie nämlich auch schon das erste Mal den Gedanken, dass derjenige, der ihnen da diese Hinweise zuspielt, eben sich selber mit einbeziehen möchte, um nicht in das Visier von seinen Kollegen zu geraten, weil das ja schon auch irgendwie, ja,
ein bisschen uncool ist, seine eigenen Kollegen zu beschatten.
Mhm. Nestbeschmutzer nennt das ja auch Justus.
Ja, aber ist ja auch, also ist ja auch wirklich so.
Ja, ja.
Ich glaube, Anna, du hast dir so sehr ausführlich aufgeschrieben, wer sie alle waren, in welcher Reihenfolge.
Ich habe mir diese ganzen Namen auch gar nicht gemerkt. Ich weiß auch nicht bis heute, wer der Täter ist, weil ich mir diese ganzen Namen nie merken
konnte. Das habe ich mir nochmal angehört. Ich weiß nicht, wie ich mir aufgeschrieben habe.
Ich weiß nur einen, aber.
Die waren am ersten, beim ersten Einbruch waren sie halt bei Forrester. Danach, am nächsten Abend, waren sie bei Rex Mitchell.
Ach ja.
Ist nicht. Bei wem ist nochmal Bob eingepennt? Oder ist Bob eingepennt? Auf jeden Fall ist er.
Beim Devlin.
Genau, beim Trevor Devlin. Deswegen. Da ist er eingepennt, der ist nämlich zurückgekommen und Bob sollte ja eigentlich warnen, bevor Devlin zurückkommt.
Und das
ich bin sowieso gewundert, habe ich mich gewundert, dass die alle nicht da waren. Also
ja.
Alle bei denen, die irgendwie eingestiegen sind, sind einfach zumindest am Anfang nicht da gewesen. Nee,
im Buch war das immer so, dass die nach dem Schichtplan gearbeitet haben, weil die alle Nachtschicht hatten.
Aber ich weiß nur, dass Devlin gegangen ist, dann sind sie rein, dann kam Devlin aber wieder. Ja. Also Devlin war ja vorher noch da. Und ich glaube, der vierte, wo sie waren, war Cotta, richtig?
Das war dann am nächsten Tag. Da sind die ja nicht eingebrochen.
Genau, ja, das können sie auch nicht machen.
Und was aber noch gut war, was ich auch immer noch, also da müssen wir auch noch mal drüber diskutieren. Habt ihr viele Gründe, $20,000 in der Küche liegen zu haben?
Nein, eigentlich nicht.
Weil die drei waren sich absolut einig. Die haben bei Devlin diese $20,000 in der Küche gefunden und alle waren so, ja, da gibt's doch viele Gründe für.
Ja, Anna, fang du mal an mit deinem guten Grund dafür.
Ja,
Timo, jetzt bist du dran.
Ja, keine Ahnung, ja. Versicherungsbetrug.
Nee, gut. Also wir halten fest,
Timo,
wir haben
legale alle sehr Gründe, sonst wäre das ja auch für die.
Ja, gibt's nicht. Mensch. In den USA vielleicht, aber nicht in Europa.
Wird doch am Ende aufgelöst. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch der naheliegendste Grund überhaupt.
Ja. Sie waren nicht direkt danach bei Cotta. Übrigens, ich bin gerade noch mal weiter durch meine Notizen gegangen. Danach waren sie erst bei Donatelli, dem Tech-Nerd.
Ach ja.
Haben sie dann nicht sogar den... Nee.
Also sie haben auf jeden Fall rausgefunden, dass er ganz versiert ist mit Computern und so. Und das dann auch.
Auch wieder hätte der sein können, genau. Der halt über die Computer den drei Fragezeichen anonyme Hinweise zuschickt. Und dann bin ich jetzt wieder bei dem, wo ich selber wieder mitgeschrieben habe. Dann geht es nämlich zu Inspektor Kotter, beziehungsweise auch zu dem Zeitpunkt, wo er nicht da ist, geht es zu seiner Schwester. Bis dahin wusste ich nicht, dass er eine Schwester hat.
Wusste ich
geschweige
auch
denn, dass die zusammen wohnen.
Ja, Justus wusste das ja irgendwie.
Justus wusste das. Ja gut, die kennen, die sind ja mit Kotter auch trotzdem so. Ja, auch wenn sie ihn jetzt nicht so, wenn Kotter manchmal genervt ist von denen, mag der die jetzt trotzdem. Ich glaube, das können wir ja durchaus festhalten. Und die Schwester von Kotter weiß auch, okay, irgendwas ist anders, weil auch er benimmt sich so ein bisschen seltsam. Und dann wird es lustig, weil Justus dann eine sehr, sehr schöne Schauspielanlage liefert. Der geht nämlich zum Klo und findet im Waschbecken oder im Spülkasten am Waschbecken eine Tigermaske. Damit ist Kotter Hauptverdächtiger. Und dann kommt Justus wieder und sagt, er hat ganz schlimme Magenkrämpfe und muss jetzt sofort los, kann auch keinen Tee mehr, gar nichts trinken. Er muss jetzt weg.
Er muss Medikamente nehmen, er kennt das schon.
Ja, ja.
Er kennt das schon. Und Peter und Bob waren wie immer, so, was geht jetzt bei dir ab? Ja, guter Grund natürlich, muss man sagen, am Ende von Justus. Und plötzlich ist dann Kotter der Hauptverdächtige.
Wo ein gutes Zitat war mit dem Spülkasten, weil Peter und Bob denken ja noch über die Magenschmerzen nach. Und Justus, nein, schlimmer, ich habe sie im Spülkasten entdeckt. Da dachte ich erst, hey, wieder der Bauchschmerzen im Spülkasten entdeckt oder was?
Und dann kommt wirklich ein sehr netter alter Bekannter mal wieder vor. Und zwar ist es Morten, der in der Folge sogar eine ganz relativ wichtige Rolle übernimmt.
Das vierte Fragezeichen. Genau.
Er soll die Ziege sein, von der Bob am Anfang denkt, eine Zigarette wäre gemeint. Ich finde das lustig. Justus sagt ja nur so, ja, nein, wir nutzen eine Ziege.
Und das sagt er gleich zweimal.
Ja, ja. Und Bob so, hä, wie meinst du eine Zigarette? Nee. Da wäre ich auch als erstes Ziege drauf gekommen bei einer Ziege.
Ja. Den fand ich lustig. Auf jeden Fall ging es dann ja quasi darum, dass Justus schon natürlich alles mit Mr. Gilbert eingefädelt hat.
Ja, ja.
Und zwar.
Stimmt nicht ganz so, aber.
Und zwar wird dann der Rolls-Royce, der Beliebte, auf Morten als Halter umgeschrieben. Und damit sagt Morten, stellt den Wagen tagsüber vor der Polizeiwache ab und sagt ganz überschwendig, dass er den sich jetzt endlich leisten konnte, seinen Traumwagen, den er schon vorher als Chauffeur fahren konnte. Und eben bewusst da tagsüber parkt, damit er nicht geklaut wird, der Wagen.
Ja. Und spielt halt so ein bisschen den Lockvogel.
Ja. Nicht nur ein bisschen. Sehr aktiv den Lockvogel.
Sehr unauffällig auch.
Ja, super. Haben Lockvögel so an sich, dass sie es immer sehr unauffällig tun, dass es möglichst nicht auffallen soll.
Das sind doch Polizisten. Ich habe mich nur gefragt, die müssten doch eigentlich gemerkt haben, dass da jetzt irgendwas so nicht ganz koscher ist, wenn der Typ
wenn
da
so
reinkommt.
Wenn so ein schrulliger alter Chauffeur da ankommt. Weiß ich nicht. Das sind halt auch am Ende Verbrecher.
Ja.
Und die wollen halt auch, am Ende sind sie vielleicht auch ein bisschen zu gierig.
Ja, schon.
Von ja, daher würde ich das durchaus zutrauen.
Aber da kommt jetzt erstmal, kann man die Stelle einbauen, was im Buch anders ist als im Hörspiel.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Das ist halt gefühlt die einzige Szene, die sich groß vom Buch unterscheidet im Hörspiel, weil diese Szene gibt es da nicht. Im Buch ist das so, da ist nichts erstmal schon abgesprochen mit Mr. Gilbert. Das heißt, Justus, Peter und Bob stiefeln erstmal zur Autovermietung hin. Da treffen wir halt auf Mr. Gilbert und Morten und Justus macht halt dann diese komischen Vorschläge, wo Mr. Gilbert fast einen Schlaganfall kriegt. Weil für die Überwachung muss man ja erstmal Löcher in die Armatur bohren. Das war im Hörspiel gar nicht so klar, weil man muss ja diese ganzen Kabel und Peilsender und Wanzen da reinpacken. Da wird halt im Buch dann auch gesagt, dass Mr. Gilbert aussieht, als würde er gleich einen Herzinfarkt kriegen, weil der halt wirklich kurz vorm Durchdrehen ist und der will das halt auch überhaupt nicht. Der hat Angst davor, dass das Auto auch dann Macken und Schrammen bekommt.
Ja, zu Recht.
Ja, ja, klar, zu Recht. Und der ist halt absolut dagegen. Aber dann kommt halt Morten und der verbirgt sich halt. Das heißt, der lässt das auf seinen Namen alles so eintragen, um halt dann im Schadenfall auch mit seinem Geld das...
Der macht echt so viel für die, ne?
Ja. Der liebt die Jungs auch.
Ja. Der liebt die. Der hat das wirklich auf seine Kappe genommen. Das heißt, wenn da alles kaputt gegangen wäre, hätte er halt dann wirklich bezahlen müssen.
Sind wir wieder, haben wir letzte Folge schon darüber gesprochen, über das Dorf der Teufel. Da
ja,
fährt
gut, ja
Morten...
Stirbt er ja auch, der
Rolls-Royce. Da ist der Rolls-Royce komplett hinüber, weil da wird er in die Klippe runtergestürzt. Da wird Morten sogar sentimental. Ich glaube, man hört da ein bisschen so ein paar Tränen kullern. Und dann sagst du, das ist ja nur ein Auto, aber du hörst diese Tränen so leicht kullern.
Ja, dieses Auto ist halt auch echt sein mindestens sein halbes Leben.
Das ist halt ja auch keine Frau oder so.
Keine also, Frau, keine halt Freunde. Der spielt immer Schach gegen sich selbst. Das ist ja schon traurig.
Doch, seine Freunde sind die drei, muss man sagen.
Ja,
mehr
gut.
Oder weniger.
Aber ich meine Gleichaltrige.
Das Problem ist, dass die jetzt ein Auto haben. Oder lange schon ein Auto haben. Er kommt ja auch immer viel zu selten drin vor.
Ja.
Sie, sie nutzen ihn viel zu selten, obwohl er sich immer freut, wenn er mit ihm was machen darf.
Sie werden so schnell erwachsen.
Ja, es ist schlimm. Ne? Jetzt sind sie schon Studierende an der Uni.
Sie müssen gar nicht mehr mit dem Rolls Royce durch die Gegend chauffiert werden, Mensch.
Ja, Morten ist halt einfach schon echt, auch in diesem Fall ein sehr guter Charakter. Der ist halt im Buch noch mal mehr als im Hörspiel auch richtig fanatisch, da in diesem Fall mitzumachen. Mhm. Der drängt sich den halt auch gefühlt auf. Ich glaube, deswegen hat er das auch absichtlich gemacht, dafür zu bürgen, weil er halt unbedingt ermitteln will. Weil dem, glaube ich, sonst langweilig wäre. Der will einfach was mit den dreien machen.
Morten ist ja auch toll.
Der ist auch wirklich toll.
Auf jeden Fall parkt er dann seinen Rolls-Royce abends vor seinem Haus.
Da geht es dann auch wieder weiter wie im Buch und Hörspiel, alles gleich.
Und lagert darin immens wichtige Sachen, wie zum Beispiel einen Regenschirm.
Und ich dachte mir, das war jetzt der Grund, warum du dich vermöbeln lässt von den Verbrechern. Denn man muss ja sagen, Morten kommt aus dem Haus nachts, weil er nicht schlafen kann. Und will den Regenschirm aus dem Auto holen. Und wird dann vermöbelt von den beiden Verbrechern. Was ja an sich eine schöne, charmante Sache ist, weil wir hätten einfach noch 5 Minuten warten können, bis Morten wieder weg ist und hätten dann den Rolls-Royce klauen können.
Ja, die Angst, er fährt weg. Oder weil er die Schlüssel hatte, die wollten das Auto nicht aufbrechen.
Ja, das ist sogar... Ja,
das ist ja alt, das wäre ja dann
und der schöne Wagen.
Und der schöne Wagen.
Das ist sogar verständlich ein Stück weit, also die wollten auch nicht, dass Glück Morten dann rauskommt.
Nee, ist einfach ein unglücklicher Zufall, dass sie deswegen dann schnell zugeschlagen haben.
Deswegen wird dann der Rolls geklaut, aber natürlich haben sie den Peilsinn da drin. Und Morten wird zwar übel niedergeschlagen, aber denkt keiner Sekunde darüber nach, dass es eben irgendwie schlecht geht, sondern abverfolgen. Ich meine, es ging natürlich auch um seinen Rolls-Royce.
Das passt halt auch zum Buch wieder, wo der halt wirklich von Anfang an Feuer und Flamme dafür ist. Deswegen, ich glaube, das war auch Absicht, dass er rausgegangen ist. Der wollte einfach auf gut Glück hoffen, dass es jetzt passiert und der ein bisschen Action mitkriegt.
Ja, Morten wirkt manchmal ein bisschen schon so, als fehlt ihm einfach...
Ja.
Action und Spannung. Der sitzt wahrscheinlich abends am Fernseher, guckt seine Actionfilme am Fernseher, spielt dabei Schach gegen sich selber und fragt sich, Mann, endlich will ich wieder von den dreien.
Ja, und Peter steht da mit seinem MG und Morten darf auch nicht unerwähnt lassen. Also meinen Schirm, den nehme ich jetzt aber auch mit. Also jetzt, wo ich den schon mal aus dem Auto geholt habe, ich nehme den jetzt auch mit.
Ja, sicher.
Ist ja gar nicht so unwichtig, dieser Schirm, wenn wir mal auf den weiteren Verlauf gucken. Denn sie verfolgen den Royce und kommen in eine verlassene Lagerhalle im Industriegebiet von Rocky Beach, weil Rocky Beach anscheinend auch noch ein großes Industriegebiet hat.
An allen Ecken da.
Wobei das häufiger
sein, dass es so viele Straßen da gibt.
Wobei das durchaus häufiger
vorkommt. Ist garantiert am Hafen, beim Hafen ist auch ein Industriegebiet. Das ist garantiert alles so übereinander gehen.
Man müsste wahrscheinlich, ist das dann die Apple Road? Würde mich jetzt nicht wundern, auch wenn sie, glaube ich, nicht namentlich erwähnt wurde, die Straße dort. Auf jeden Fall kommen sie dort eben an und gehen in diese Lagerhalle rein, wie selbstverständlich. Und dort steht der Royce. Was auch für eine Überraschung, weil der Peilsender ist ja da. Und plötzlich geht das Licht an. Was übrigens auch eine coole Szene war, weil sie dieses Klacken Licht.
Das stimmt. Das war atmosphärisch.
Das war gut gemacht. Das Licht geht an und die drei werden von. Nee, die vier, sorry. Die vier werden von den beiden.
Und der Regenschirm, also die fünf.
Die vier werden dann überwältigt von den Autodieben.
Tja. Und dann dachte ich mir erst, okay, jetzt ist vorbei, jetzt werden die über den Haufen geschossen und die Serie endet.
Das sagt ja nämlich dann auch der eine zum anderen und sagt, komm, ich würde jetzt hier kurz einen Prozess machen und sie abknallen und ihn entledigen, sagt er. Sorry, wir müssen im richtigen Sprachgebrauch bleiben. Und dann kommt die Sternschunde des Bob Andrews und ich finde, da darf auch das dritte Fragezeichen jetzt sprechen.
Was Bob nämlich macht, ist, er nutzt seine immens guten Bauchredner-Talente mit der Gollum-Stimme und sagt ganz viele Beleidigungen in den Raum, unter anderem die epische Beleidigung Eierustel.
Was nicht sogar Eiterustel?
Du Eiterustel. Finde ich viel zu gut auch. Und das irritiert halt eben diese Ganoven so sehr, weil die davon überzeugt sind, dass ja noch jemand sich hier verstecken muss, weil Bob so unfassbar gut Bauchreden kann. Dass sie kurz verwirrt sind und sich in der Gegend umgucken und nach dem ominösen fünften Mensch in diesem Raum suchen. Und da nutzt halt eben Morten seine Stunde und schlägt mit seinem Regenschirm zu. Ja, und so befreien sie sich.
Letztlich. Die Waffe wird von Peter an sich genommen und damit haben sie ja eigentlich schon mehr oder weniger die beiden im Zaum gehalten. Und dann wird es wieder so ein typischer Justus-Moment. Dann sagt nämlich Morten, und jetzt würde ich die Herren bitten, ihre Masken abzunehmen. Und Justus sagt, das ist gar nicht mehr nötig. Und das ist dieser typische Justus-Moment, wo er jetzt zeigt,
erklärt
das ist
der, alles
der
auf.
Und der. Der eine hat einen Flamenco-Spieler, einen Flamenco-Nagel.
Genau.
Und der andere hat einen Ehering getragen.
Genau, Ringschatten noch.
Und deshalb war klar, das aber auch, es wird dann aber der Name nicht genannt.
Nee, deswegen weiß ich auch
woher
nicht.
Woher soll ich genau wissen, wer Flamenco-Spieler ist? Weil das wurde im Hörspiel nicht gesagt.
Das
Ich glaube, bei der Ehe kann es sein, dass das irgendwo vorkommt.
Das
aber auch da habe ich mir dann zu der Szene nicht mehr gemerkt, wer von denen es jetzt war. Dann kommt nämlich Kotta rein.
Und da habe ich wirklich gedacht, der gehört zu denen. Weil er ja scheinbar. Ja, weil er hat ja Waffen weg und Hände hoch, aber Peter hatte ja die einzige Waffe. Das heißt, ich dachte halt, der bedroht jetzt
aber
Peter.
Aber Justus hat ja vorher schon gesagt,
keiner von denen ist Kotta. Aber man wusste ja nicht, ob es nicht vielleicht drei oder vier sogar waren.
Das stimmt.
Deswegen
auf jeden
weiß
Fall
man ja nicht.
Verhaftet Kotta dann. Übrigens, es kommt kein Goodwin drin vor, fällt mir gerade mal so auf. Er sagt nicht Goodwin, Handschellen anlegen.
Und ihn verhaften sie ihre Kollegen.
Sondern?
Er macht selber.
Er macht selber. Goodwin ist generell gar nicht vorgekommen. Also Goodwin war auch kein Verdächtiger, fällt mir mal auf.
Ja, den gibt's
Goodwin
ja,
ist einfach zu toll.
Nee, weil Goodwin gab es damals ja nur im Hörspiel. Der war ja ein Gag, den gibt es erst hinterher im Buch.
Echt?
Das war immer für André Mininger, damit der auch was sagen konnte. Im Buch gibt es
ihn
erst so seit 5, 6 Jahren. Das war halt so ein Gag immer.
Lernst du wieder was Neues hier. und dann ist auch schon so ein Hardcut.
Mhm.
Und dann treffen sie sich am nächsten Tag wieder bei Kotta in der Wohnung.
Und alles ist super.
Und jetzt möchte ich gerne mit euch diskutieren,
oha,
weil es ist ja eindeutig, dass Inspektor Kotta eingebrochen ist auf dem Schrottplatz.
Ja.
Eingebrochen ist in die Zentrale. Inspektor Kotta den Jungs ja, diese Datei, was auch immer, da auf dem Rechner gespielt hat, dass er eben von außerhalb auf deren Rechner zugreifen kann. Ich möchte jetzt eine These aufstellen.
Oh Gott.
Mhm.
Ich, oder frage mich, wie war Kotta so kreativ, was die Rätsel angeht, obwohl es noch keine KI gab?
Hm.
Weil ich, oder also die These ist vielleicht, für Kotta gab es einfach schon KI. Polizei-KI gab es schon 2011. Weil ich mich frage, Kotta wirkt nie so, als wäre er krass kreativ und schreibt dann solche Rätsel darunter. Wie kann er das ohne KI? Das habe ich mich gefragt, als ich das gehört habe. Dachte,
da
kann
ist was dran.
Vor allen Dingen, es sind auch so Sachen, da muss er vorher sich schon bei gedacht haben, oh, das wird Justus aber auffallen, dass das das und das sein könnte, wie Mercy zum Beispiel mit dem Mercedes.
Tja.
Er muss ja auch das Vertrauen in die Jungs haben, die kommen da drauf.
Ja.
Und ich frage mich, ob Kotta, also Kotta ist ein cooler Charakter, aber kann der das?
Hat man halt nie mitgekriegt irgendwie.
Es ist auch irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist unnötig spannend geworden durch diese Rätsel, weil eigentlich, also die Sachen könnte man auch irgendwie so verpacken, dass es nicht ganz so kompliziert rauszufinden ist und man würde trotzdem nicht drauf kommen, dass Kotta ihnen die Informationen zusteckt.
Er hätte das ja auch gar nicht als Rätsel machen müssen.
Eben, zum Beispiel. Er hätte
nur nicht schreiben müssen, viele Grüße Inspektor Kotta.
Ja, genau das.
Also im Buch wurde es noch mal ein bisschen genauer erklärt, dass er einfach Angst hatte, weil halt dieser eine Technik-Freak ja auch da unter den Verdächtigen war. Und er hatte Angst, dass dann irgendjemand rausfindet, dass er halt Kontakt aufnimmt.
Ja, okay, das verstehe ich.
Und da die halt auch skrupellos sind, hatte er da wahrscheinlich Angst, dass sie ihn über den Haufen schießen irgendwo nachts. Weil die haben ja scheinbar
Kotta
kein Problem
Angst
da.
Angst vor Menschen mit Pistolen, das ist aber auch neu.
Ja gut, aber 2 gegen 1.
Na gut, obwohl Kotta kommt ja auch immer erst dann, wenn alle entschärft, schon alles
eben,
entschärft ist durch die drei Folgen.
Der macht ja nichts, der guckt ja immer zu, bis Justus alles fertig geredet hat und dann kommt
ja
er.
Ich glaube auch, dass Inspektor Kotta zeitgleich Fälle löst. Ich glaube nicht, dass Inspektor Kotta in seiner gesamten Zeit noch nicht einen Fall gelöst hat.
Nee, der wird schon was gemacht.
Und der ist schon auch ein bisschen schlauer als Kommissar Reynolds, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja,
Reynolds wird manchmal
schon
sehr so, als hätte er keinen Bock auf gar nichts.
Der war immer so ruppig und mürrisch. Und Kotta ist einfach nur mürrisch, aber halt auf eine andere Weise.
Ja, wobei Reynolds aber nie so sauer auf die Jungs war.
Nee, Reynolds war aber manchmal, vor allem am Anfang immer diese dummen Jungs, irgendwie so ein bisschen so abwertend, hatte ich das Gefühl. So, ja, lass die mal machen, da die helfen mir ein bisschen, ich heim seinen Ruhm ein.
Kotta finde ich aber trotzdem schön, dass er die Jungs beauftragt hat.
Ja.
Hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Das hätte ich, wenn nur Kommissar Reynolds zugetraut, dass er die Jungs beauftragt. Hat dann aber eben die Jungs beauftragt, dann diesen Fall für ihn zu lösen. Die nutzen dann ihre eigenen Methoden, wie Justus schön sagt. Die drei Detektive haben ihre eigenen Methoden, weil er wollte natürlich nicht, dass sie bei allen Polizisten einbrechen.
Dann wäre es ja nicht so spannend geworden.
Das stimmt. Die Tigermaske liegt in dem Spülkasten für den Fall, dass er vielleicht mal in das Versteck kommt, da nicht auffallen will. Wobei ich mich auch frage, wenn das jetzt nur 2 wären, es waren ja am Ende mehr, löst Kotta ja auch auf, es waren noch mehr Polizisten, wenn es nur die 2 gewesen wären und die sind beide da und er läuft dann als Dritter plötzlich mit einer Tigermaste da rum, können die auch 1 und 1 zusammenzählen.
Ja, ja, schon. Vor allem die Stimme erkennt man ja trotzdem, wenn man lang zusammenarbeitet.
Andersrum erkennt er deren Stimmen auch.
Das stimmt, aber bringt ja nichts, von denen über den Haufen schießen.
Ja, ist auch egal.
Ganz übel gesagt.
Ist wahrscheinlich so.
Und kurz nachdem sie über diese Tigermaske im Schwülkasten geredet haben bei Cotter zu Hause, werden extrem gestellte Katzengeräusche von Bubbles eingeblendet. Und ich habe mich kurz gefragt, ob das der Ersatz für Blackie ist, wenn sie gerade nicht in der Zentrale sind. Ob da auch der Postbursche reingekommen ist und dann aber die Katze herhalten musste, weil sie ja nicht in der Zentrale ist.
Naja, man muss fairerweise ja auch sagen, dass es dann auch daran lag, dass ja dann da auch der Weg mit dem Zaunfall sozusagen, Justus merkt, ach, die Katze, daher kommen die roten Haare.
Ja.
Und das war im Buch schade, weil die Katze kam nur am Ende vor. Beim Hörspiel wurde ja schon beim ersten Besuch gesagt, husch, husch, runter vom Sofa. Da hätte man vielleicht schon ein bisschen unterbewusst grübeln können. Im Buch kam die leider gar nicht vor, die kam nur am Ende vor. Das war schade.
Nur leider wurde auch im Hörspiel, ist nicht, Mensch, kühlt Frank.
Der hat heute wirklich Redebedürfnis.
Ja, der will mitreden.
Sehr.
Das vierte Fragezeichen hier.
Nein, aber auch in dem Hörspiel ist es halt so, dass wir nicht wissen, dass Bubbles eine rote Katze ist.
Nee, das
also
stimmt.
Also generell, dass es eine Katze ist, aber ich finde jetzt auch 3 Zentimeter lange Haare,
ja,
das muss
okay.
schon eine Katze mit extrem langen Haaren sein. Also, ne, das
so eine Schoßkatze,
ist
genau.
schon, also nicht jetzt unbedingt so das Erste, wo ich drauf kommen würde.
Nee, aber es war einfach, es wäre nett gewesen, einfach so als kleiner Schmunzler am Ende.
Mhm.
Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch mit dem Fall.
Dann gibt es noch ein Rätsel. Cotters Vornamen.
Das wollte ich euch nämlich fragen. Ich glaube, er wird nirgendwo genannt. In keinem einzigen Hörspiel weiß man, was der Vorname von Inspektor Cotter ist.
Aber scheinbar
aber
ja
nicht mal die Schwester weiß, wie er heißt.
Das doch, aber sie darf ihn ja nicht so nennen. Sie
nee,
weiß,
sie weiß es
aber.
Sie hat gesagt, sie weiß, glaube ich, nicht mal den Vornamen, hat sie gesagt.
Ja, sie sagt, ich glaube, der hat einfach gar keinen.
Ich bin dafür, dass wir jetzt alle uns vorstellen können, wie er heißt. Anna, was glaubst du, wie heißt der? Was wäre so der typische Inspektor Cotter-Vorname?
Ich stelle mir vor, Cotter. Er hat immer so sein Poloshirt an mit diesem Polizeilogo. Und dann hat er so mittellange Haare, ist so ein bisschen zerstreut, hat immer diesen 3-Tage-Bart. Für mich ist das so ein Carsten. Carsten Cotter. Doch.
So ein CC oder mit Carsten mit K?
CC. CC finde ich gut.
Carsten ist schon gut, aber ich finde, Carsten ist kein Name, wo man sich für schämen muss.
Nee, aber so.
Also, außer mit K dann vielleicht, aber ich werde eher jetzt so einen peinlichen Namen, den eher so Frauen tragen, so ein Meredith oder so. Irgendwas Peinliches,
naja,
was, halt, was jeder hasst.
Ja, aber du wirst ja, also maximal
also
so ein maximal ist halt mit dem zweiten Namen Maria oder so heißt.
Ja, aber das
aber
ist
dem
ja
muss er ja
harmlos.
Auch nicht sagen, den zweiten. Ja, gut, als
Maria,
Mann.
Ja, aber so heißen ja viele.
Katholiken. Kurze Entschuldigung alle an eine Meredith, die da draußen zuhören. Wir finden euch trotzdem cool.
Es geht, ja um männliche Meredith.
Richtig,
und
das
ich
ist
weiß
sehr
nicht,
selten.
Ob es davon überhaupt eine
vielleicht
gibt.
Vielleicht hören uns auch männliche Meredith zu.
Schreibt uns auf Social Media.
Meredith, wenn
auf
du da
Insta.
Bist, melde
Schreibt
dich.
Schreibt uns auf Insta, meldet euch.
Falls ihr Meredith heißt, droppt mal eine Nachricht.
Und lasst ein Like da.
So nämlich. Von daher ist das eigentlich nur das Einzige, was offen bleibt, wie Cotter denn jetzt heißt. Und man wird es wahrscheinlich nie erfahren.
Justus hat noch eine Theorie im Buch. Die kommt nur im Buch vor.
Spannend.
Die lese ich jetzt mal vor. Auch in Gedichtform. Also
du kannst
ja.
Aber du kannst nicht zu viel zitieren hier.
Ach, das ist doch egal.
Okay.
Ist egal.
Und wir nehmen es auf Timos Kappe.
Okay. So, das ist halt erstmal so ein bisschen. Das ist halt eine schwierige Schrift.
Sicher, dass es nicht Peter war?
Nein, das war. Also
obwohl es lyrisch war?
Offiziell Justus, kann auch Peter gewesen sein.
Zusammen, das war alle
das waren
drei
die alle zusammen.
Zusammen.
Also hier, das Gedicht heißt: Wer Jillens Lieblingsspeise man landauf, landab bedachte, gekochte Wachteln, Austern, Lamm mit Sahne ihn entfachte. Jetzt dürft ihr raten, was ist der Vorname laut diesem Gedicht?
Okay, das ging mir jetzt viel zu schnell.
Nochmal: Wer Jillens Lieblingsspeise. Man Land auf, Land ab bedachte. Gekochte Wachteln, Austern, Lamm mit Sahne innen fachte.
Ricotta?
Nee.
Keine Ahnung.
Rat einfach, sag irgendwas. Was, bei Cotta, mit Cotta, was ist denn da lustiges?
Ay, Ricotta finde ich eigentlich lustig.
Fand ich halt wirklich nicht so schlecht. Fällt nichts ein. Ich hätte jetzt Mutter gesagt, aber ist auch irgendwie Lust.
Nee, es ist, laut Justus könnte es Panna sein.
Panna
Cotta. Okay,
cool.
Das ist aber ehrlich, mehr aber ehrlich lustig. Das wäre aber nicht zum Schämen. Das wäre einfach witzig. Das wäre so ein, wenn wärst du aber so, wobei.
Cotta ist mürrisch, der ist
naja,
nicht so der Typ.
Naja, wobei,
der
da wärst du ein wandelndes ja. Meme. Das würde nicht zu einer autoritären Person wie der Polizisten.
Wäre der ja so ein Goodwin und kein Chef.
Panna Cotta, oh mein Gott.
Finde ich gut.
Aber bestätigt er nicht, also keine Ahnung.
Aber stell dir mal vor, deine Eltern würden dich so nennen, da würdest du doch, das muss doch...
Das musst du ändern irgendwie beim Amt.
Da genau, deine Eltern, was, also dann ist ja irgendwas komplett falsch gelaufen.
Man braucht ja aber einen validen Grund, um seinen Vornamen zu ändern beim Amt. Ich glaube, das zählt als valider Grund, wenn man ja. Panna Cotta heißt.
Wenn man du wirst doch öffentliche allem, Person ist.
Du wirst dann, ja. dann dein Leben lang gemobbt einfach.
Ja.
In der Grundschule, in der Schule, wie, wirst oh du, wie hart wirst du denn da weggemobbt, wenn du Panna Cotta heißt?
Deswegen doch immer schlechte Laune, weil er halt immer als Kind geärgert wird. Das ist es. Deswegen mag er keine Kinder und Jugendlichen.
Ich glaube, wir sind was ganz Großem auf der Spur.
Oha, Verschwörung, die Cotta-Verschwörung.
Die Cotta-Verschwörung. Anna, möchtest du die Franklin-Analyse machen? Oder ich glaube, es ist ziemlich schwer bei diesem Fall, ne?
Ja, ich würde nur einmal kurz noch, der echte Grund für die $20,000 ist ein Autokauf.
Klar, warum auch nicht?
Vollkommen logisch.
Ja, in macht Bar. Doch jeder so.
Und am Ende machen sich alle nochmal kollektiv über die Eiter-Ustel lustig und ich finde es viel zu gut. Ja.
Ich finde, Bob kann mal öfters Bauchrednern.
Ja.
Bin ich für.
Ja, und der Grund lustig. Ist halt... Wer es gerade nicht mehr im Kopf hat, er kann das P nicht aussprechen, wenn der Bauch regnet.
Deswegen konnte er nur Eiterustel sagen.
Anstatt Eiterpustel.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja, Franklin-Analyse. Ja, wir haben halt hier es mit Tätern zu tun, die sich offensichtlich, also wirklich gut damit auseinandergesetzt haben, wie man sich denn tarnen kann als Einbrecher- und Räuberbande, nämlich als Polizisten direkt bei der Polizei. Ich frage mich, waren die schon immer bei der Polizei und waren sie schon immer irgendeine Einbruchsbande, die halt Luxusschlitten klaut? Das würde mich schon interessieren. Also ob das so ein Plan von Anfang an war, oh, guck mal, wir sind eine Verbrecherbande, dann machen wir jetzt die Ausbildung zum Polizisten und schleusen uns in das Revier ein, damit wir die Informationen kriegen. Oder ist es so nebenbei entstanden, so unter Kollegen, oh, guck mal, wir kriegen ja die ganze Information. Eigentlich könnte man damit auch mal was anfangen. Gehalt ist eh nicht so gut. Ich fände das ganz interessant.
Die beiden sind nachher zusammen saufen gegangen irgendwann und dann im Vollsuff haben sie gedacht, ey, lass mal ein Auto klauen. Und dann ging das los.
Ja. Und dann war es einfach so eine große Sache.
Dass sie so gut damit Geld gemacht haben.
Ja, ja.
20.000 Euro.
Und im Buch wurde ja auch gesagt, dass die noch einen Komplizen da beim Zoll haben, also an der Grenze zu Mexiko. Ah. Deswegen oh, konnten die dann doof. Direkt die Autos ins Ausland bringen.
Ich habe auch gestern, ich habe mir die gestern nochmal angehört, schon überlegt, vielleicht ist es auch wirklich seltsam verpackte Gesellschaftskritik mit den kriminellen Polizisten.
Oha, das ist aber ne? sehr also weit auf
deeper Level.
Da bin ich, da habe ich mich auch gefragt, jetzt zu diesem, zu einem ganz neuen Buch, habe ich noch nicht gelesen, aber du hast es schon gelesen. Das neue Fußballbuch.
Ach,
da
geht es
um eine WM
ja, ja.
in diesem Jahr. Und dieses Jahr ist ja WM
das ist
in
den ja, USA. Genau.
Geht es da vielleicht, ich weiß nicht, worum es in dem Fall geht, jetzt auch nicht groß spoilern, aber ist es vielleicht auch so ein bisschen so gesellschaftskritikmäßig angebracht?
Ja, aber.
Trump und weiß ich nicht, oder nee, ist das eine andere Richtung?
Andere Richtung, auch kritisch, gesellschaftskritisch, ja, aber es ist nicht politisch. Also schon politisch, aber nicht so Trump-mäßig.
Okay, aber es ist, bezieht sich schon auf diese WM. Ich glaube, das kann man durchaus sagen, sonst ja, kommt ja. das Buch jetzt nicht raus.
Nee, das Buch ist, nur kurz ohne Spoiler, das Buch geht halt in eine völlig andere Richtung, als man denkt. Das ist unspektakulär, langweilig. Okay, das klingt jetzt ein bisschen vernichtend, aber es ist halt so.
Es ist halt eine Fußballgeschichte.
Ja, und die ging sogar für eine Fußballgeschichte, aber für einen normalen Fall war die schon echt ein bisschen langweilig. Sagen wir es mal nett. Ja, und die Kritik dahinter ist halt, das ging halt in eine Richtung, die man nicht erwartet hätte oder die halt auch andererseits auch vorausschaubar war.
Ist es denn eine Fußballfolge, wo es tatsächlich ausnahmsweise mal um Fußball geht?
Es geht da halt darum, dass die im Stadion sind und dann halt da so komische Vorfälle erleben. Es geht also jetzt nicht direkt um Fußball, eher um aber die Sachen dahinter.
Aber schon mal mehr als bei manchen anderen Sport- und Fußballfolgen.
Mehr als beim gestohlenen ja, okay. Sieg.
Dann bin ich mal gespannt, Fall. Was dann passiert.
Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Anna, die Folge in einem Satz.
Ja, genau. Ich habe schon vorher angekündigt. Ich habe so ein paar Notizen hier auch schon direkt mitgeschrieben. Es ist mir so ein Titel. Es ist mir so eine Überschrift. Gut.
Schieß los.
Kurz und knackig.
Gedichtsanalysen, Schrumpfmasken und Früchtestraße.
Fasst es perfekt ja. zusammen, wie ich finde.
Alles Wichtige drin.
Ne? Finde ich nämlich auch.
Jetzt überlege ich gerade, wir haben auch wieder keine Plotlöcher oder sonst irgendwas, wo wir sagen können, wir könnten noch
ja, also
Masakept einbauen.
Nee, das war auch wieder sehr logisch. Also was alles man, gut.
Ich würde sagen, man kann schon drüber reden, wie weit hergeholt das manchmal mit den Gedichten war.
Okay, dann machen wir jetzt Masakept hier zumindest und diskutieren mal kurz über die Gedichte.
Ein ganz kurzes Masakept.
Masakept, die Fehleranalyse.
Also ich finde, wie Cotter die Gedichte geschrieben hat, das ist schon mal fragwürdig. Eben haben wir ja schon diskutiert, seine Kreativität ist oft nicht ganz so groß, wie sie jetzt hier ausgelebt wird. Und ich finde, einige Sachen sind halt einfach so unfassbar weit hergeholt und dass dann sogar, also selbst ein Justus, das selbst, also auch wenn wir mit seinem Genie rechnen, kann man, Mensch, Kühlschrank.
Wir dürfen uns von denen nicht immer unterbrechen lassen, wahrscheinlich hört man das gar nicht.
Hört man auch, glaube ich, nicht. Aber egal, weiter. Wir wollen dich nicht unterbrechen.
Ja, also ich denke, dass auch das Genie von Justus so einen weiten Weg rekonstruiert bekommt, wie diese Gedichte entstanden sind. Ob es jetzt der Mercedes ist oder ich fand auch das mit dem Orange Street, das nicht super weit hergeholt. Aber da muss man, also da müssen schon wirklich viele Zufälle aufeinandertreffen, dass man das vernünftig rausbekommt.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Lass uns die Folge noch bewerten.
Okay.
Timo, wie fandst du die Folge?
Die war zwar sehr simpel prinzipiell, aber trotzdem richtig gut. Also
manchmal simpel sogar besser,
ja,
oder?
Ja, genau, simpel, aber effektiv. Das war schon echt eine gute Folge. Ich würde schon sagen, danke, dass ihr wisst, ich kann die leider nicht wortwörtlich auswendig, die ganzen Kategorien. Ich würde aber sagen, es ist auf jeden Fall Strandtag. Nicht mit Kirschkuchen, aber mit einem Eiswagen, der Kirschkuchen-Eis verkauft. Ich würde schon 2+ auf jeden Fall.
Kirschkuchen-Eis, das wäre auch mal eine Idee. Was.
Ja, aber das ist eine sehr solide Folge. Inspektor Cotter und Morten, zwei sehr gute Nebencharaktere, haben große Rollen. Das ist schon
das
echt
was
gut.
Für ein Sommer. Nee, jetzt mal ehrlich, es gibt doch in den 3 Fragezeichen-Kids-Büchern ist doch in irgendeinem Buch das Rezept vom Kirschkuchen drin.
Ja, in einem Sonderband.
Du machst dieses, backst diesen Kuchen und machst daraus irgendwie Eiscreme. Das wäre eigentlich schon fancy. Das wäre was, was wir machen müssen. Irgendwann im Sommer, das wäre eigentlich schon cool.
Boah, einfach mal rumexperimentieren.
Ja, das wäre das.
Wäre ich sofort dabei.
So einen Tag in der Küche einfach erst Kuchen backen und dann Eis machen.
Wir nehmen euch auf Insta mit, wenn wir das machen.
Wir dürfen das nur nicht vergessen.
Nee.
Also guckt auf Insta.
Okay, Fazit 2+.
Gut, machen wir es kurz, ich gehe damit. Ich würde vielleicht nicht ein Kirschkucheneis sagen, aber ein sehr schöner Strandtag ist es auf jeden Fall. 2+, irgendwo da. Aber es reicht eben nicht für die Top-Folgen, Top-Titel.
Nee, das stimmt.
Nicht für eine 1- oder 1.
Nee, das nicht.
Dafür gibt es noch bessere Folgen.
Da gibt es schon ein paar Logiklücken mit.
Da haben wir unsere Top 5 und so halt. Da ist, ist ja die nach der Tiger einfach nicht drin. Aber ich finde es echt gut.
Ja, bei mir ist es, ich würde sagen, keine 2+, aber eine 2 ist ein super solider Strandtag. Doch, ich mag das, wenn man über Folgen auch mal lachen kann. da hatte man viel Gelegenheit zu. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr sympathisch hörbare Folge.
Ja, dann
wunderbar.
Schließen wir jetzt fast ab, aber wir müssen ja noch wissen, mit welcher Folge wir jetzt nächstes Mal weitermachen.
Jetzt wird's spannend.
Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Der Zufallsgenerator.
Und ich habe nebenbei schon mal den Zufallsgenerator gestartet, dass wir jetzt nicht hier nebenbei ewig lang warten müssen. Ich kann so viel verraten, es geht schon mal in die hohen Zahlen. Jetzt müssen wir die
das ist schon mal
raussuchen.
Gut.
Na, ich weiß es nicht, ob du das so gut findest.
Kommt auf die Folge an.
Ich weiß es auch nicht. Ihr dürft gleich wieder raten. Okay. Müssen wir erst die Folge raussuchen. 216, weißt du, was es ist?
216, das ist das der Kristallschädel.
Das ist 217.
Boah, ich, jedes Mal, dann ist es 216, Moment. Anna, sag du mal was.
215 ist und die verlorene Zeit. 217 ist der Kristallschädel,
dann
was
ist
217?
Dann ist es im Netz der Lügen.
Das ist 218.
Auch nicht. Oh. 216. Die verlorene Zeit.
Verlorene Zeit ist 215.
Mann.
Hab ich doch gesagt.
Ja, nee, dann.
Timo, enttäusch uns nicht.
Es ist nicht der Geisterbunker.
Nee, leider nicht.
Da
das ist 214.
Mit dem Nymphensittich, die. Schwingen des Unheils.
Ja.
Ah. Mamma mia. Jetzt habe ich auch alle Folgen durch.
Ich glaube auch. Alle 200er Folgen
alle,
hast du genannt. Alle,
die drumherum sind.
Ey, wir sind sehr gut in der Zeit. Also die nächste Folge ist die Schwingen des Unheils. Wir sind unter einer Stunde. Wir haben ziemlich genau die Stunde jetzt voll.
Chapeau.
Finde ich, haben wir sehr gut hinbekommen. Ich glaube, so gut waren wir noch nie.
Mhm.
Schwingen des Unheils, freut ihr euch? Oder sagt ihr,
Also für Hendrik Buchners Verhältnis ist das Buch nicht ganz so stark, aber es ist eine solide Geschichte.
Ich weiß nicht, ob es viele Folgen gab, wo die näher dran waren, dass sie sterben.
Ja, das stimmt. Das war schon nah.
Da waren sie schon nah dran. Das war knapp entkommen.
Es war noch fast knapper als bei Stimmen aus dem Nichts.
Da wurde schon auf Justus geschossen. Aber
gut,
viel fehlt nicht.
Kann man in der Folge ja diskutieren.
Bin ich gespannt.
Ich würde nicht sagen, dass ich mich explizit freue, aber ich habe da jetzt auch nichts gegen.
Ja gut, bei den 200er Folgen gibt es durchaus das, worüber man... Boah, es wäre jetzt lustig, wenn wir jetzt den Barracuda gehabt hätten. Nee, aber Schwing des Unheils. Ich freue mich drauf. Einfach nicht zwingend auf die Folge, sondern allgemein, dass wir uns bald wieder unterhalten können.
Auf jeden Fall.
Wir machen jetzt auch nicht erstmal wieder Urlaub. Keine Sorge, Leute. Jetzt geht die Osterpause wieder los.
Osterpause ist vorbei. Wir sind jetzt immer für euch da.
Immer. Die hohen Ansprüche von Timo sind, wir sind immer für euch
auf
da.
Insta.
24/7 sind wir für euch erreichbar. Ich hoffe nicht. So viel Ausdauer habe ich dann doch nicht dran. Aber...
Man kann ja auch Folgen doppelt hören, dann zählt das quasi als immer.
So.
Eben.
Macht's gut.
Au revoir.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.